Hier ist Lutz Engelmann von Radio Ginseng. Heute möchte ich ein Sachbuch von Steven Pinker vorstellen, Gewalt, eine neue Geschichte der Menschheit, das erstmals 2011 bei Fischer Frankfurt am Main erschienen ist. Für meine Besprechung nutze ich die dritte Auflage 2018 der Fischer Taschenbuchausgabe. ISBN 978-3-596-19229-8, die mir vom Radio Ginseng Hörspielautor Klaus Brandenburg zur Verfügung gestellt wurde. Steven Pinker, Jahrgang 1954, ist ein US-amerikanisch-kanadischer Experimentalpsychologe, Kognitionswissenschaftler und Linguist und lehrt an der Harvard-Universität Psychologie. Und er ist ein bekannter populärwissenschaftlicher Autor. Steven Pinker wurde 2004 vom Time Magazine als einer der 100 einflussreichsten Wissenschaftler und Denker bezeichnet. Ich möchte das Sachbuch Gewalt, eine neue Geschichte der Menschheit all jenen empfehlen, die glauben, wir leben in einer gewaltvollen Zeit. Steven Pinker arbeitet heraus, dass sich die Gewalt im Laufe der Geschichte verringert hat und meint, dass der Rückgang der Gewalt die bedeutsamste und am wenigsten gewürdigte Entwicklung in der Geschichte der Menschheit sei. Dabei betrachtet Pinker Gewalt in verschiedenen Maßstäben, in der Familie, im persönlichen Umfeld, zwischen Bevölkerungsgruppen und anderen bewaffneten Fraktionen sowie zwischen größeren Nationen und Staaten. Das Buch ist flüssig geschrieben und wartet, wenn notwendig, mit aussagekräftigen Grafiken auf. Dennoch, stellen Sie sich darauf ein, dass es nicht wie ein spannender Roman in einem Zug gelesen werden kann. Es sind ca. 1030 Seiten zu lesen, nicht gerechnet die 180 Seiten Anmerkungen, Bibliografie, Personen- und Sachregister. Schon am umfangreichen Anhang kann man erkennen, dass das Werk eher einem wissenschaftlichen Werk ähnelt. Die Überfülle von Beispielen aus der Gewaltgeschichte entschädigen den Leser aber für etliche Abschweifungen und methodische Erläuterungen. Die kann man ja auch einfach überlesen. In einem Jahrhundert, das mit dem 11. September, dem Irak und Darfur begonnen hat, mag die Behauptung, wir leben in einer ungewöhnlich friedlichen Zeit, wie ein Mittelding zwischen Halluzination und Obszönität erscheinen, schreibt Pinker am Anfang des ersten Kapitels »Ein fremdes Land«. In den Kapiteln 2 bis 7 wird der Autor das genauer belegen, in Kapitel 1 klopft er den Leser weich, indem er uns an einschlägige Tatsachen aus der Vergangenheit erinnert. Pinker beginnt mit der 5000 Jahre alten Mumie Ötzi. Ötzi ist selbst Opfer eines Verbrechens geworden und an ihm wurden Blutspuren von 4 weiteren Menschen gefunden. Am Beispiel von Beschreibungen aus der Ilias sowie der Odyssee erkennt man, dass der totale Krieg, der mit Brandschatzungen, Morden und Vergewaltigungen auf die ganze Bevölkerung und nicht nur auf die Armee zielt, keine Erfindung der Neuzeit ist. Wer sich kurz in die Gewaltgeschichte der hebräischen Bibel, also des Alten Testaments, einlesen möchte, empfehle ich die sarkastischen Ausführungen der Seiten 30 bis 38. Das Alte Testament spielt wie Homers Ilias vor 4000 Jahren und ist ein Loblied der Gewalt. Es folgt die Beschreibung von Schauspielen unvorstellbarer Grausamkeiten im Kolosseum Roms, bei denen eine 500.000 Menschen getötet wurden, und die anschauliche Beschreibung der Qualen bei Kreuzigungen, der üblichen Strafe bei den Griechen und Römern. Pinker führt aus, wie christliche Heilige zu Tode kamen, und auch als gerechte Bestrafung für Sünder wurde die Folter bis zum Tode angepriesen. Indem das frühe Christentum die Grausamkeit für heilig erklärte, schuf es die Voraussetzung für mehr als ein Jahrtausend der systematischen Folterungen im christlichen Europa, meint Pinker auf Seite 44. Pinker beschreibt die Gräueltaten von Elisabeth I. sowie die Gewaltexzesse in Shakespeares Dramen. Selbst in Grimms Märchen wimmelt es von Mord, Kindesmord, Verstümmelung und sexuellem Missbrauch. Das alles vergleicht Pinker mit der Gegenwart, in der die Anwendung von Gewalt geächtet ist, und bezeichnet Deutschland als eines der pazifistischsten Länder der Welt. Auf den Seiten 62 bis 64 ist eine fiktive Rede zu lesen, in dem ein Experte Mitte der 1970er Jahre den heutigen relativ friedlichen Zustand der Welt prophezeit, was ihm damals sicher niemand geglaubt hätte. Allerdings sieht er das aus meiner Sicht zu optimistisch. Zum Beispiel unterschlägt er komplett den Irakkrieg, der allein von 2003 bis 2011, dem Erscheinen von Pinkers Buch, 120.000 zivile Opfer forderte. Danach fanden der Syrienkrieg mit 500.000 Toten statt, der IS-Terror, der Überfall Russlands auf die Ukraine, bei dem Putin erstmals seit Ende des Kalten Krieges wieder Ängste vor einem Atomkrieg schürt. Zu Beginn des zweiten Kapitels, der Befriedungsprozess, nennt Pinker Ursprünge der Gewalt nach Thomas Hobbes, des englischen Staatstheoretikers und Philosophen und Begründers des aufgeklärten Absolutismus, der von 1588 bis 1679 lebte. Diese Ursachen der Gewalt sind nach Hobbes Konkurrenz, Unsicherheiten und Ruhmsucht. In anarchischen Gesellschaften herrscht Zwang zur präventiven Gewaltanwendung, der aus Unsicherheit entsteht. Dieser wird durch einen Staat, bei Hobbes Leviathan genannt, außer Kraft gesetzt, der das Gewaltmonopol innehat. Durch die Monopolisierung der Gewalt beim Staat wird auch der durch Ehrvorstellungen gesteuerte Mechanismus von Rache und Widerrache durchbrochen. Das alles beschreibt Pinker äußerst anschaulich und lesenswert. Kapitel 2 beschreibt nun den Übergang von der Anarchie der Jäger- und Sammlerkulturen zu landwirtschaftlich geprägten Hochkulturen mit Städten und Regierungen vor 5000 Jahren. Infolge dieser sogenannten neolithischen Revolution verringerten sich die chronischen Überfälle und Fehden und der Anteil gewaltsamer Todesfälle ging auf etwa ein Fünftel zurück. Pinker nutzt zum Nachweis seiner Thesen ethnografisches und paläoanthropologisches Material. Interessant ist eine Übersicht auf Seite 93, aus der hervorgeht, dass 15% der steinzeitlichen Jäger und Sammler eines gewaltsamen Todes starben. Bei gegenwärtigen Jäger- und Sammlergesellschaften liegt diese Zahl bei 14%. Zum Vergleich die gewalttätigsten Epochen der Neuzeit. Im 17. Jahrhundert mit seinen Religionskriegen lag diese Rate bei 2%, im 20. Jahrhundert mit seinen beiden Weltkriegen bei 3%. Hauptursachen für Konflikte sind nach Pinker Gewinn durch räuberische Überfälle, Sicherheit durch Präventivschläge und Rufwiederherstellung durch Vergeltungsschläge. Häufigstes Motiv ist die Rache. Im Kapitel 3, der Prozess der Zivilisation, wird der Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit beschrieben. Dieser Übergang ist insbesondere für Europa zwischen dem Spätmittelalter und dem 20. Jahrhundert gut belegt. Die europäischen Staaten erlebten einen 10- bis 50-fachen Rückgang der Mordquote. Ursache hierfür war die Festigung der Feudalstaaten, die zu großen Königreichen mit zentraler Behördenautorität wurden, und eine Handelsinfrastruktur, die nicht mehr auf Tauschhandel, sondern auf Geld basierte. Als wichtigste Quelle seiner Betrachtung nutzt Steven Pinker hier das klassische Werk über den Prozess der Zivilisation des Soziologen Norbert Elias. Elias wies auch einen Zusammenhang zwischen der Zentralisierung staatlicher Macht und des psychologischen Wandels in der Bevölkerung nach. Man schaue sich nur die mittelalterlichen Benimmregeln auf den Seiten 119 und 120 an, um zu sehen, was damals üblich war. Ein Beispiel: Verunreinige Treppenhäuser, Korridore, Kleiderschränke oder Wandbehänge nicht mit Urin oder anderem Schmutz. Krieger wurden zu Höflingen. Eine Kultur der Ehre, die Bereitschaft, Rache zu nehmen, machte einer Kultur der Würde Platz, der Bereitschaft, die eigenen Gefühle zu kontrollieren. Kapitel 4, die humanitäre Revolution, beschäftigt sich mit dem Zeitalter der Aufklärung, das zur Ächtung von sadistischer Bestrafung, Tötung aus Aberglauben, Duellen, Folter, Sklaverei und Gewaltherrschaft führte. Die ersten größeren Staaten waren ausnahmslos despotisch. Erst im 17. und 18. Jahrhundert hatte man begonnen, Tyrannei und politische Morde zurückzudrängen. Der englische Arzt und Philosoph John Locke gilt als Vordenker der Aufklärung und forderte als Verbesserung von Hobbes' Leviathan eine Trennung zwischen dem gesetzgeberischen und ausführenden Teil einer Regierung. Die Erben von Hobbes und Locke, die Gründerväter der USA, gingen noch einen Schritt weiter und legten im Verfassungsentwurf eine Gewaltenteilung zwischen Exekutive, Judikative und Legislative fest. Im 15., 16. und 17. Jahrhundert gab es zwischen den europäischen Ländern ungefähr 3 Kriege pro Jahr, die mit unvorstellbarer Grausamkeit geführt wurden. Krieg war selbst zwischen unabhängigen christlichen Gemeinden der Normalzustand. 1795 erschien Zum ewigen Frieden, ein Aufsatz des deutschen Philosophen Immanuel Kant. Der nennt drei Voraussetzungen für einen dauerhaften Frieden. Staaten sollten demokratisch verfasst sein, das Völkerrecht sollte auf der Föderation freier Staaten gegründet sein und es gilt ein Weltbürgerrecht. Gemeint ist, dass Menschen aus einem Land in anderen Ländern sicher und frei leben können. Meines Erachtens wurden diese drei Voraussetzungen erstmals in der Europäischen Union erfüllt. Ab Seite 262 versucht Steven Pinker zu erklären, welche Veränderungen in der Umwelt des Menschen die humanitäre Revolution in Gang gesetzt haben könnten. Warum wandelte sich die Ermordung von Hexen, die Folterung von Gefangenen, die Hinrichtung von Nonkonformisten, die Versklavung von Ausländern, alles ausgeführt mit übelerregender Grausamkeit vom Normalen zum Undenkbaren. Interessant sind zum Beispiel Pinkers Ausführungen zur explosionsartigen Verbreitung des Lesens, das zur Erweiterung des Mitgefühls für andere Menschen beigetragen haben könnte. Die Blütezeit der humanitären Revolution war auch die Blütezeit der Briefromane. Pamela veröffentlicht 1740 und Clarissa veröffentlicht 1748 von Samuel Richardson sowie Julie oder Die neue Heloise von Rousseau wurden zu unerwarteten Bestsellern. Die erzählerische Form erlaubte es, sich in wildfremde Menschen hineinzuversetzen, selbst Männer brachen beim Lesen in Tränen aus. Die Romane Oliver Twist erschienen 1838 und Nicholas Nickleby, erschienen 1839 von Charles Dickens, öffneten den Menschen die Augen für Kindesmisshandlung in britischen Arbeits- und Waisenhäusern. 1852 erschien der Roman Onkel Toms Hütte von Harriet Beecher Stowe, der sofort 300.000 Mal verkauft wurde und als Katalysator für die Bestrebung gilt, die Sklaverei in den USA abzuschaffen. Abraham Lincoln traf 1862 mit Stowe zusammen und meinte zu ihr, »Sie sind also die kleine Frau, die diesen großen Krieg angefangen hat.« Nach dem amerikanischen Bürgerkrieg wurde 1865 mit dem 13. Zusatzartikel zur Verfassung die Sklaverei abgeschafft. Zu Beginn des Kapitel 5, der lange Frieden, weist Pinker anhand statistischer Untersuchungen nach, dass das 20. Jahrhundert mit seinen Weltkriegen eben nicht das gewalttätigste Jahrhundert der Menschheitsgeschichte ist, im Gegenteil. Auf Seite 298 ist eine Übersicht mit dem Titel »Die möglicherweise 20 schlimmsten Dinge, die Menschen einander angetan haben« von Matthew White zu finden. Aufgeführt sind dabei nicht nur Kriege, Bürgerkriege und Aufstände, sondern auch staatliche Repressionen wie unter Stalin oder Mao Zedong. Eingeschlossen sind indirekte Todesfälle, die auf Hunger und Krankheiten zurückzuführen sind. 14 der 21 schlimmsten Dinge, die Menschen einander angetan haben, fanden vor dem 20. Jahrhundert statt. Das alles betrifft nur die absoluten Opferzahlen. Setzt man die Todeszahlen allerdings ins Verhältnis zur Weltbevölkerung der jeweiligen historischen Epoche, ergibt sich ein anderes Bild. Was wahrscheinlich niemand von Ihnen weiß, das schlimmste Blutbad aller Zeiten war der Anlushan-Aufstand im 8. Jahrhundert, eine Rebellion während der Tang-Dynastie, die 8 Jahre dauerte und die chinesische Bevölkerung dieser Zeit um 2/3 dezimierte. Den 36 Millionen Toten, Rang 4 der absoluten Opferzahlen, würden 278 Millionen Tote im 20. Jahrhundert entsprechen und Rang 1 nach relativen Opferzahlen einnehmen. Zum Vergleich, der Zweite Weltkrieg forderte 55 Millionen Opfer, Rang 1 nach absoluten Zahlen, Rang 9 nach relativen Zahlen. Auf Seite 301 bis 350 versucht Pinker mathematisch nachzuweisen, dass seine Zahlen methodologischen Ansprüchen genügen und bei allen Unwägbarkeiten historischer Aufzeichnung korrekt sind. Das kann man auch überlesen. Interessant wird es wieder ab Seite 350, wenn Statistik und Geschichtsschreibung verbunden werden, wenn Steven Pinker also erklärt, welche Geschichte hinter den auf Seite 302 bis 349 aufgeführten Diagrammen steht. Ab Seite 376 beschreibt Pinker die Entwicklung zwischenstaatlicher Gewalt nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Autor sieht eine beispiellose Entwicklung darin, dass die Großmächte und allgemein höher entwickelte Staaten keinen Krieg mehr gegeneinander führen. Manches davon ist aufgrund neuester Entwicklung zu hinterfragen, ändert aber nichts an der Tatsache, dass wir heute wohl in der friedlichsten Zeit der Menschheitsgeschichte leben. Pinker schreibt auf Seite 378, Null ist die Zahl der Industrieländer, die ihr Territorium seit Ende der 1940er Jahre durch Eroberung anderer Staaten erweitert haben. Nun hat Russland durch Annexion der Krim 2014 sein Territorium erweitert und ist dabei, sich die gesamte Ukraine oder zumindest den Donbass einzuverleiben. Man könnte einen definitorischen Trick anwenden und Russland nicht zu den Industrieländern zählen. Russland erfüllt allerdings die meisten Kriterien eines Industrielandes. Pinker sieht in der Demokratisierung der meisten Staaten einen Grund für den langen Frieden nach dem Zweiten Weltkrieg. Auch die Ächtung des Krieges, das Erstarken des Pazifismus und die Friedensbewegung in den USA und Westeuropa werden als Gründe ausgemacht. Schließlich spielen Personen ebenfalls eine wichtige Rolle. Hätte es den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust gegeben, wenn Elsas Attentat auf Hitler im Münchner Bürgerbräukeller 1939 erfolgreich gewesen wäre? Wie würde die Welt heute aussehen, hätten andere Personen als John F. Kennedy, Nikita Khrushchev oder Michail Gorbatschow an den Schalthebeln der Macht gesessen? Folgender Ausspruch Khrushchevs nach der Kuba-Krise 1962 verdeutlicht das. Ich bin kein zaristischer Offizier, der sich das Leben nehmen muss, wenn er bei einem Maskenball einen Furz gelassen hat. Sich zurückzuziehen ist besser, als einen Krieg anzufangen. Kapitel 6 Der neue Frieden beschäftigt sich mit dem Rückgang von Gewalt seit dem Zusammenbruch des Kommunismus und der Beendigung des Kalten Krieges 1989. Organisierte Konflikte wie Bürgerkriege, Völkermord, Unterdrückung durch selbstherrliche Regierungen und terroristische Anschläge sind zurückgegangen, auch wenn man das bei regelmäßigem Medienkonsum kaum glauben kann. Völkermord und politischen Massenmord fasst Pinker im Allgemeinen zusammen. Völkermord und die dabei oft begangenen Grausamkeiten erscheinen uns irrational, weil die üblichen Motive wie Gewinn, Angst oder Rache nicht zur Erklärung herangezogen werden können. Der Autor versucht das ab Seite 482 psychologisch zu erklären. Es gibt einen Ausspruch von Solzhenitsyn, um Millionen Menschen umzubringen, braucht man eine Ideologie. Pinker nennt folgende Ideologien, die für die Spitzenwerte der Opferzahlen bei Völkermorden verantwortlich sind. Christentum während der Kreuzzüge und der Religionskriege, revolutionäre Romantik während der politischen Morde der Französischen Revolution, Nationalismus während der Völkermorde in der osmanischen Türkei und beim Zerfall Jugoslawiens auf dem Balkan, Nationalsozialismus beim Holocaust, Marxismus während der Säuberung, Vertreibung und Terrorhungersnöte unter Stalin in Maos China und Pol Pots Kambodscha. Pinker sieht die Entwicklung zum neuen Frieden als eine vorläufige an. Am Schluss des Kapitels geht er auf vier Bedrohungen ein. Kultureller Konflikt mit dem Islam, Nuklearterrorismus, Iran mit seinem Atomwaffenprogramm und Klimawandel. Die erste Auflage des Buches ist 2011 erschienen. Putins Ambitionen waren zu dieser Zeit noch nicht erkennbar. Dennoch schrieb Pinker auf Seite 560, vielleicht wird die neue politische Führung in China sich entscheiden, Taiwan ein für allemal zu schlucken. Oder Russland wird sich die eine oder andere frühere Sowjetrepublik einverleiben, was zu einer Reaktion der Vereinigten Staaten führt. In Kapitel 7, Die Revolution der Rechte, beschreibt Pinker, wie seit dem 19. Jahrhundert und vor allem nach der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 1948 ein wachsender Widerwille gegen Aggression im kleineren Maßstab zu verzeichnen ist, zum Beispiel was Gewalt gegen ethnische Minderheiten, homosexuelle Frauen, Kinder und Tiere angeht. Gerade dieses Kapitel ist faktenreich und äußerst interessant geschrieben. Im Kapitel 8, Die inneren Dämonen, erklärt Steven Pinker die destruktiven Kräfte der menschlichen Natur. Er benennt und erklärt folgende Mechanismen. Räuberische und ausbeuterische Gewalt, kurz Raublust, als praktisches Mittel zum Zweck. Herrschaftsstreben als Drang nach Autorität, Ansehen, Ruhm und Macht. Rache als Antrieb für das moralische Streben nach Vergeltung. Sadismus als Lust am Leiden anderer und Ideologie als gemeinsames Glaubenssystem, das nicht selten im Streben nach dem Guten unendliche Gewalt rechtfertigt. Mit besonderem Interesse studierte ich den Abschnitt Rache. Ist der Erfolg von Game of Thrones auf die Darstellung von Gewaltszenen zurückzuführen? Warum freut es mich, wenn die Stark-Töchter Sansa und Arya sich brutal an den Mördern ihrer Familie und ihren Peinigern rächen? Sansa lässt Ramsay Bolton durch seine eigenen Hunde zerfleischen und Arya serviert Walder Frey das Fleisch seiner Söhne und nachdem sie ihm das offenbart hat, schlitzt sie ihm die Kehle auf. Nach Steven Pinker ist Rache ein Bedürfnis, das der Abschreckung dient. Der Ausdruck »Rache ist süß« trifft das am besten. Rache ist keine Krankheit, sie ist die Voraussetzung für Kooperation, denn sie verhindert, dass ein netter Kerl ausgebeutet wird, schreibt Pinker auf Seite 791. Auswüchse von Rache können eingedämmt werden durch einen starken Staat, durch bürgerliche Normen oder durch Versöhnungsereignisse zwischen Bürgerkriegsparteien. Den inneren Dämonen werden im Kapitel 9 die besseren Engel Mechanismen gegenübergestellt, die Gewalt einschränken können. Steven Pinker benennt und beschreibt die folgenden vier Engel. Empathie veranlasst uns, die Schmerzen anderer zu empfinden und mit unseren eigenen in Einklang zu bringen. Selbstbeherrschung hilft uns, Folgen unseres Handels vorauszusehen und schlechte Impulse im Zaum zu halten. Moral ist ein festgeschriebenes System von Normen und Tabus in einer Gemeinschaft. Moral ist ein zwiespältiger Mechanismus. Manchmal kann durch Moralvorstellungen Gewalt abnehmen, manchmal aber auch wachsen, wenn die Normen durch Stämme, Autoritäten oder puritanische Einstellungen festgelegt wurden. Vernunft versetzt uns in die Lage, unsere Lebensführung zu reflektieren und abzuleiten, auf welchen Wegen es uns besser gehen könnte. In Kapitel 10 auf Engelsflügeln beschreibt der Autor äußere Kräfte, die unsere friedlichen Motive begünstigen und den Rückgang von Gewalt vorantreiben. Pinker nennt 5 historische Kräfte hierfür. Der Leviathan, ein Staat und eine Justiz mit einem Monopol auf die legitime Anwendung von Gewalt und einer Gewaltenteilung zwischen Exekutive, Judikative und Legislative. Wie weit entfernt davon auch heute noch Staaten wie der Iran sind, zeigt der Dokumentarfilm 7 Winter in Teheran, der im Februar 2023 auf der 73. Berlinale seine Weltpremiere feierte. Nach 7 Jahren Haft wurde die Studentin Rehaneh Jabari 2014 wegen Mordes gehängt. Sie hatte bei der Abwehr eines Vergewaltigungsversuchs den Täter, einen Mitarbeiter des Geheimdienstes, erstochen. Besonders perfide an dem Fall ist: Der Staat gab die Entscheidung über den Tod Rehaneh Jabaris an den Sohn des gehinderten Vergewaltigers weiter. Der beugte sich, wenn auch widerwillig, dem System der Blutrache und durfte die Verurteilte selbst töten. 2. Wirtschaftliche Zusammenarbeit, 3. Feminisierung, 4. Weltbürgertum und 5. Beförderung der Vernunft, insbesondere durch Bildung. Bereits im Kapitel 9 beschreibt Pinker den Flynn-Effekt, die erstaunliche Tatsache, dass IQ-Testwerte jedes Jahr um 3 Punkte steigen, die Menschheit nachgewiesen immer klüger wird. Das betrifft aber nicht alle Komponenten eines IQ-Tests, sondern nur abstraktes Denken zur Muster- und Ähnlichkeitserkennung. Das wiederum ist eine rationale Voraussetzung für Toleranz und liberalen Humanismus. Die Zunahme abstrakten Denkens führt Pinker auf zunehmende, vielschichtige Bildung zurück und sieht hier einen Schlüssel für den weltweiten Rückgang der Gewalt. Nach Steven Pinker können wir davon ausgehen, dass der Rückgang der Gewalt im Prozess der Zivilisation historisch zutreffend ist und wir heute in der friedlichsten Epoche leben, die es je gab. Heißt das aber auch, dass sich dieser Trend fortsetzt? Die natürlichen Reichtümer der Erde gehen dem Ende entgegen. Auffällige Anzeichen hierfür sind Klimawandel und Artensterben. Wenn nicht mehr genug für alle da ist, könnte sich der Zivilisationsprozess auch umkehren, auch wenn das Pinker optimistischer sieht, vergleiche Seite 558 bis 560. Hoffen wir, dass bei überbordenden Flüchtlingsströmen, Wasserknappheit und Rohstoffmangel die von Pinker beschriebenen Engel Empathie, Selbstbeherrschung, Moral und Vernunft Oberhand behalten über die Dämonen Raublust, Herrschaftsstreben, Rache, Sadismus und Ideologie.